Vater, ich danke dir, dass wir jetzt in der Schule sind mit dir. Und der Schule sein mit dir ist etwas Gutes, etwas, was uns segnet und wo wir verändert werden. Und da soll auch dieser Gottesdienst zu dienen und das, was Stefan uns durch dich sagt. Und da bitten wir dich um Vollmacht für ihn, um Weisheit und das Ablegen aller Menschenfurcht, dass er wirklich das sagt, was du ihm gibst. Und dass du uns segnest, unsere Herzen berührst und dass wirklich etwas verändert wird zu deiner Ehre und zu unserer Freude. Amen.
Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid und dass wir jetzt hier zusammen Gottesdienst feiern können und auch auf sein Wort hören. Heute wird es spannend, auf jeden Fall für mich. Wir kommen zu einem echt herausfordernden Thema. Und zwar ist es ja so, wir werden, das hier ist jetzt sozusagen die Zeitlinie, die Zeit geht immer nach vorne, sie hält nicht an, sie geht auch nicht zurück. Und wir irgendwann hier, sagen wir mal, hier entscheiden wir uns mal für Jesus. Wir folgen oder wir entscheiden uns, ihm nachzufolgen. Und dann geht es natürlich so mit unserem Leben bergauf, oder? Strack hoch in den Himmel. Jetzt muss ich sagen, aus meiner eigenen Erfahrung ist das nicht ganz so. Ich hätte jetzt gesagt, okay, ich werde irgendwann Christ oder ich lebe und es ist Euphorie da. Es macht Spaß, es ist etwas Neues. Ich bin Feuer und Flamme für sein Wort, ich will das lesen, ich will beten lernen und Gemeinschaft erleben. Das, was mich überhaupt erst zum Glauben auch geführt hat. Menschen, die ihren Glauben ernst nehmen. Aber dann kommt mein altes Ich irgendwie wieder durch und ich mache einen Fehler und es geht runter. Und ich bin irgendwie in so einem Modus, wo stimmt das wirklich oder was habe ich jetzt wieder gemacht? Ich bin ja überhaupt kein veränderter Mensch, ich habe Fehler gemacht und sowas. Aber die Gemeinschaft hilft mir wieder rauf oder ich mache wieder einen Neuanfang oder irgendwie sowas und es geht wieder hoch. Und dann geht es wieder runter und dann geht es wieder hoch und dann geht es wieder runter. Und manchmal geht es noch weiter runter, richtig weit runter und dann wird es hier unten tatsächlich auch mal länger. Aber dann passieren auch manchmal gute Sachen und man kommt aus diesem Bereich wieder raus. So sieht meiner Meinung nach eine normale Lebenslinie aus. Es geht hoch, es geht runter, es geht hoch und es geht runter. Manchmal ist es länger da unten, manchmal ist es schöner da oben. Aber wir müssen lernen, dass nicht alles, was wir so planen und uns zurechtgelegt haben im Leben, auch wirklich so passiert, wie wir es uns wünschen. Oft werden unsere Wege, unsere Wünsche, unsere Pläne durchkreuzt. Dann hat jemand einen Burnout und liegt auf einmal flach und kann sich nicht mehr bewegen. Oder wir verlieren einen lieben Menschen und auf einmal fehlt ein Stück unseres Lebens. Oder eine Katastrophe reißt uns den Boden unter den Füßen weg und wir wissen überhaupt nicht mehr, was uns trägt. Da ist kein Boden mehr und wir fallen in ein tiefes Loch. Darum soll es heute ein bisschen gehen. Wenn ich euch heute Morgen treffe, frage ich euch, na, wie geht's? Und ich erwarte ein, naja, gut oder geht so oder alles klar so. Wenn man jetzt tiefer gehen wollte, wenn ich jetzt mit euch mal richtig reden wollte, dann würde ich doch eher eine andere Frage stellen, oder? Wie wäre es so mit einer Frage wie, warst du schon mal in deinem Leben an einem Punkt, wo du nicht mehr weiter wusstest? Warst du schon mal in deinem Leben an einem Punkt, wo du merktest, boah, ich bin echt tief unten? So eine Frage führt zu einem interessanten Gespräch, glaube ich, wenn man sich darauf einlässt. Gespräche, in denen Menschen wirklich eine Geschichte erzählen können aus ihrem Leben. Und manchmal, wie sie eben mit diesen Punkten rausgekommen sind, aus diesen Punkten, aus diesen Tälern rausgekommen ist, wie das weitergeführt hat, wie das Wachstum geschenkt hat oder auch Reifeprozess ergeben hat. Was nicht immer passiert, aber doch schon oft. Stell dir vor, ich würde dir diese Frage stellen jetzt. Gibt es einen Punkt in deinem Leben, der dir sofort einfallen würde, wo du denkst so, wenn ich diese Frage höre, dann denke ich daran, dass es passiert. Wo sind deine Punkte in dem Leben, wo du nicht mehr weiter wusstest? Und wie bist du damit umgegangen? Heute geht es genau darum, und die letzten beiden Male sind die Grundlage dafür, das zu leben als Nachfolger Jesu. Wir haben in der ersten Predigt gehört, komm, folge mir nach. Das war unser Thema. Komm, folge mir nach. Und wer mein Jünger sein will, der sollte, machen wir weiter, den Ruf hören. Komm, folge mir nach, galt nicht nur damals dem Simon und dem Johannes und dem Andreas, sondern es gilt heute, hier und jetzt uns, jedem Einzelnen hier, komm, folge mir nach. Und dann muss uns bewusst sein, wer ist es überhaupt, der uns einlädt in die Nachfolge? Wer ist denn dieser Jesus, der ruft, komm, folge mir nach, der Sohn Gottes, der Erlöser und der uns den Vater zeigen will. Der war, der ist, jetzt, hier und heute und der ewig sein wird. Der die Macht hat über Himmel und Erde. Und dann kommt die Entscheidung, dem Ruf zu folgen. Denn er sagt, wenn jemand mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das heißt, es gibt da kein Aber. Ja, ich folge dir nach, aber vielleicht das und das. Jesus möchte alles, möchte uns ganz, 360 Grad könnte man fast sagen. Das war das Thema von gestern, komme ich gleich nochmal drauf. Das war die erste Predigt. Die zweite Predigt war, es zu lernen, Jesus nachzufolgen. Und das ging so einmal, dass ich das verstehe, was es bedeutet, wenn er sagt, wenn ihr in mir bleibt und ich in euch, dann bringt ihr Frucht. Und ohne mich könnt ihr überhaupt nichts tun. Er in mir und ich in ihm. Für mich waren das diese drei Begriffe Vertrauensbasis, Gehorsam, weil ich ihm vertraue, und die Beziehung zu leben. Das ist die Grundlage, um nachfolgen zu können. Aber nachzufolgen bedeutet ja eben lernen. Ich bin ein Schüler, ich bin ein Talmid. Wir sind alle Talmidin, Schüler unseres Rabbis. Und das bedeutet, wir tun das, was der Rabbi tut. Und das bedeutet Gebet, Bibel, Gemeinschaft. Gebet, Bibel, Gemeinschaft. Und das sind für mich die Grundlagen, warum wir das überhaupt gemacht haben, warum wir damit angefangen haben. Es geht nicht um die Menge an Bibelwissen, die wir uns aneignen, wie viele Verse wir auswendig gelernt haben. Es geht nicht um wohlformulierte Gebete oder es geht nicht um die Häufigkeit deiner Gottesdienstbesuche, sondern es geht darum, wie du das lebst, welchen Raum das in deinem Leben hat, welches Gewicht. Es geht darum, es zu verstehen und zu verinnerlichen und es zu leben. Und wie gut wir es verstanden haben oder wie intensiv wir das in unserem Leben verankert haben, zeigt sich am meisten hier. Da zeigt sich das. Da an diesen Punkten zeigt sich das, wie sehr wir verankert sind in diesen Dingen. Uli Neuenhausen war ein Lehrer an der Bibelschule, jetzt ist er Leiter des gesamten Werkes und der hat mal eine Geschichte erzählt, die mir sehr nahe gegangen ist. Er ist mit seinen Kindern in die Berge gegangen zum Bergsteigen und das ging nicht nur auf schönen Wegen, sondern sie wollten auch richtig mal klettern. Und was macht man dann? Man seilt sich zusammen an, ja. Der Vater geht vor, die Jungs sind angeseilt an ihm, alle sind gut verbunden und dann versucht man nach oben zu klettern. Er erzählte dann, dass nach einiger Zeit des Kletterns oder vielleicht in einer Pause einer seiner Söhne ihn fragte, Papa, was ist eigentlich, wenn du fällst? Was machen wir denn dann? Und der Vater sagte, mein Sohn, wenn ich falle, dann habt ihr keine Chance. Dann werde ich euch mit runterreißen. Dann werdet ihr durch mich in die Tiefe stürzen, wenn ich falle. Und er fragte dann, willst du trotzdem an mir angeseilt bleiben? Willst du trotzdem dieses Seil zwischen uns behalten? Und der Sohn sagte, ja. Ich möchte auf jeden Fall dieses Seil zwischen uns haben. Und das ist Vertrauen, das einen Vater wirklich freut, oder? Kein gemütliches Wohnzimmervertrauen, sondern ein Vertrauen in einer gefährlichen, angespannten Situation, wo es um mehr geht. Der Sohn hätte sich ja durchaus auch anders entscheiden können und sagen können, nee, dann lieber nicht, ich will dann lieber doch auf meine eigene Kraft vertrauen. Für mich ist sowas Vertrauen, das Gott ehrt. Das Gott ehrt. Vertrauen in Gott, wenn wir vielleicht scheinbar den Grund haben, zu zweifeln oder zu verzweifeln. Und heute geht es genau darum, um Fehler oder die Chance einer Krise zu nutzen. Das sind so drei Gedanken, die ich habe. Nachfolge trotz Krise, Nachfolge mit Kämpfen oder, und der letzte Punkt ist der Psalm. Da bin ich mal gespannt drauf. Wisst ihr, theoretisch wissen wir ja, dass wir bei Gott sicher sind, dass er den Halt ja auch eigentlich niemals verlieren wird. Aber es gibt diese Momente, in denen wir uns entscheiden müssen, ob wir angeseilt bleiben wollen an Gott oder ob wir lieber auf unsere eigene Kraft vertrauen wollen. Wollen wir darin leben oder unser eigenes Leben leben? David nennt diese Bereiche, das hier nennt David das finstere Tal des Todesschattens. Das finstere Tal des Todesschattens. Und er kennt dieses Tal wirklich gut. Denn in so vielen Psalmen hören wir, wie er aus diesen Tälern schreit zu Gott. Da ist zum Beispiel der Psalm 13. Bis wann, o Herr, oder bis wann, Herr, willst du für immer mich vergessen? Bis wann willst du dein Angesicht vor mir verbergen? Bis wann soll ich Sorgen hegen in meiner Seele, Kummer in meinem Herzen bei Tage? Bis wann soll sich mein Feind über mich erheben? Schau her, antworte mir, Herr, mein Gott. Mach hell meine Augen, dass ich nicht zum Tod entschlafe, dass mein Feind nicht sage, ich habe ihn überwältigt, meine Bedränger nicht jauchzend, wenn ich wanke. Bis wann? Oder den Psalm, den Jesus betet, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Psalm 22. Das ist auch ein Ruf Davids, ein Schrei aus einem Tal des Todes. Er kennt diese Täler. Natürlich wollen wir Gott gefallen, aber was ist, wenn wir in so einem Tal sind, wenn es mir schlecht geht, wenn ich meine Arbeit verloren habe, wenn meine Ehe kriselt oder schon kaputt ist, wenn ein lieber Mensch krank geworden ist oder stirbt? Was ist, wenn ich selber schlechte Entscheidungen getroffen habe und mich selber in ein tiefes, finsteres Tal geführt habe? Wenn ich den Halt in Gott verloren habe oder ich mitsamt meinem Glauben irgendwie in die Tiefe stürze, will ich dann immer noch angeseilt bleiben, ist es mir dann immer noch wichtig, dass ich nachfolge. Dass ich nachfolge. Ich finde, die Bibel zeigt diese schwarzen Täler, diese finsteren Täler im Leben der Menschen erschreckend gut. Die hat da kein Blatt vor dem Mund. Wir lesen das in den Königen oder in Samuel-Büchern, was David alles erlebt und was er selber tut. Und wie er immer wieder in solche finsteren Täler hineinrutscht. Oder Jakob, ganz am Anfang, der seinen Vater täuscht und dann in so ein finsteres Tal läuft, wo er gar nicht mehr wieder rauszukommen scheint, bis er sich endlich mal sagt, so, jetzt begegne ich meinem Bruder Esau nochmal. Und Gott ihm einen neuen Namen gibt und sagt, so, jetzt fangen wir neu an. Oder David, der Ehebruch begeht und wirklich einen teuren Preis dafür bezahlen muss in diesem finsteren Tal. Und der Psalm 51 zeigt ganz deutlich, was er da fühlt. Paulus, der die Christen verfolgt hat und dann auf einmal Jesus begegnet, 3 Tage blind ist und mit sich selbst kämpfen muss und sagen muss, was habe ich getan? Wie konnte das passieren? Total verwirrt, desillusioniert, blind, muss er über das nachdenken, was er getan hat. Und wem er da begegnet ist. Das sind schwarze, finstere Täler, durch die durch müssen. Oder eben Petrus. Eine meiner Lieblingsgeschichten. Die haben wir gestern Abend im Jugendgottesdienst hier gehört. Da waren 100 Leute, 100 Jugendliche, die hier mit da gesessen haben, wo ihr jetzt sitzt. Wir hatten eine tolle Musik. Töchter und Söhne hier. Wir haben Gott angebetet. Wir haben Gott erhoben und wir hatten einen Prediger aus Wiedenest, einen Bibelschüler, der ordentlich erzählt hat, eben auch diese Geschichte, dass Petrus gesagt hat, ich würde für dich sterben, Jesus. Ich verlasse dich nicht, ich würde für dich sterben. Natürlich, Petrus, der Hingegebene, der impulsive Jünger, der der Fels in der Brandung ist. Aber er kann eben auch anders. Das ist doch dieser Petrus, der diese besondere Begegnung mit Jesus auf dem See hatte, diese besondere Berufung. Ihr hattet einmal eine Hausaufgabe, ganz am Anfang Lukas 5 zu lesen, wo ihr das gelesen habt, wie Petrus Jesus begegnet und berufen wird zur Nachfolge. Das ist auch der Petrus, der ist aus dem Boot gegangen und hat einige Schritte auf dem Wasser gemacht, auf dem Wasser gelaufen. Er war derjenige, der das Bekenntnis hatte, als Jesus gefragt hat, wollt ihr auch gehen? Und er sagte, Herr, wohin sollten wir gehen? Wir haben erkannt und geglaubt, dass du der Christus bist. Du bist doch der Christus. Und es ist eben auch der Petrus, der gesagt hat, ich werde dich nicht verlassen, ich würde sogar für dich sterben. Und Jesus sagt ihm, doch du wirst mich verlassen. Und nicht nur das, du wirst mich sogar verleugnen. Du wirst sagen, dass du mich gar nicht gekannt hast. Petrus verneint das wahrscheinlich und sagt, nein, 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 das werde ich nie tun. Und dann passiert das. Jesus wird verhaftet, wird vor den Hohen Rat geführt. Petrus folgt ihm tatsächlich bis dahin und sitzt dann an diesem Feuer, in diesem Hof. Und er wird immer wieder gefragt, warst du nicht auch dabei? Warst du nicht auch bei Jesus? Und er sagt ihm, den Menschen da, nein, 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 ich kenne diesen Mann überhaupt nicht. Und dann sagt die Bibel, dass der Hahn krähte und Petrus weinte bitterlich. Petrus weinte bitterlich. Und wir können uns vorstellen, wie er sich fühlt, in was für einem finsteren Tal er hockt, in einer tiefen Krise und sich fragt, wie konnte ich nur versagen? Was ich mich da immer frage, ist, warum nimmt Gott in seiner Allmacht nicht diese Krisen aus unserem Leben heraus oder bewahrt uns wenigstens davor, dass wir in so eine Krise hineinfallen? Warum heilt er nicht einfach alle unsere Verletzungen in unserer Seele einfach hier und jetzt? Warum mutet Gott einem Abraham, einem Mose, einem Petrus oder auch einem Paulus solche Wunden zu und auch Schwächen im Leben? Warum verhindert er sie nicht? Warum geht er nicht zum Petrus und sagt, du wirst mich verleugnen, wenn du heute Abend mir nachfolgst? Also, wenn ich verhaftet werde und vor den Hohen Rat geführt werde, dann komm nicht mit, bleib weg, damit du mich nicht verleugnest. Er sagt es aber nicht. Er sagt ihm nur, du wirst mich verleugnen. Du wirst mich verleugnen. Es wird geschehen. Jesus ändert es nicht. Obwohl er die Möglichkeit hätte. Er lässt es zu, so als müsste es geschehen. Er sagt nicht, komm bloß nicht mit, sondern ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört in dieser Situation. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Es gehört zu Petrus. Es wird ihn formen. Es wird sein Leben prägen. Es gehört zu Petrus. Wie sehr würde ich mir wünschen, dass Gott uns einen Weg um so ein finsteres Tal drumherum zeigt oder uns da herausholt und irgendwo wieder hinstellt und sagt, komm, wir verkürzen das mal oder du brauchst das jetzt nicht durchleben, ich hole dich da raus und stelle dich woanders wieder hin. Wie sehr würde ich mir das wünschen, dass das passieren würde. Aber das tut er nicht. Er mutet uns doch einiges zu. Der Schweizer Theologe Thomas Harry, der kommt zu einem sehr herausfordernden Schluss und sagt, Gott tut es nicht, also uns aus diesem finsteren Tal herausholen, weil Zerbrochenheit und Verwundbarkeit in vielen Fällen unser Leben nicht limitieren, sondern uns dazu befähigen, Gottes Wirken auf eine Weise zu erfahren, das zu einem Mehr an persönlicher Reife und Wachstum in unserem Leben führt. Es kann uns verändern auf eine ganz bestimmte positive Art. Es kann etwas aus uns machen, was vorher nicht möglich wäre. Können Krisen zu Wendepunkten in meinem Leben werden? Können Krisen Zeiten zu Zeiten des inneren Wachstums werden, der Stärkung des Charakters und der Persönlichkeit? Können Zeiten des Zerbruchs und der Tränen die eigentlichen Zeiten des neuen Aufbruchs in unserem Leben sein? Ich kann das bejahen, dass ich jetzt hier stehe und Pastor bin, ist das Ergebnis einer sehr, sehr tiefen persönlichen Krise, die ich erlebt habe. Ich war in einem sehr finsteren Tal, kein Licht, kein Nichts. Und da heraus hat Gott mich geholt. Ich war in eine Selbstständigkeit gegangen mit einem Geschäftspartner und bin dermaßen auf die Nase gefallen, dass ich da sofort die Notbremse gezogen habe und dann auch rausgegangen bin, wieder alles irgendwie versucht habe zu klären. Aber in dieser Zeit hat Gott mir meinen Charakter, die tiefsten Tiefen meines Charakters, die dunklen Flecken so deutlich vor Augen geführt, dass ich mich vor mir selbst sehr, sehr geschämt habe. Ich kam in eine sehr tiefe Persönlichkeitskrise, konnte mit mir selber nichts mehr anfangen. Das hatte natürlich große Auswirkungen auf unsere Ehe, die sehr, sehr bedroht war. Und meine Beziehung zu Gott stand ebenfalls genauso auf der Kippe, weil ich gedacht habe, warum lässt du das zu? Warum lässt du mich hier in so ein tiefes, finsteres Tal laufen und lässt mich voll auflaufen? Und dann, da ganz unten, fing Gott an, mit mir zu reden und an mir zu wirken. Und hat gesagt, ich will an dir arbeiten. Und dann wurde ich neu gemacht. Ich bekam eine neue Beziehung, ein neues Vertrauen zu Gott, eine neue Selbstsicherheit, ein neues Selbstwertgefühl. Ich bin trotzdem wertvoll, trotzdem, dass ich versagt habe, meine Familie auch mit Halbwahrheiten mit hineingezogen habe und auch Schulden produziert habe. Und trotzdem bin ich von ihm geliebt. Das hat mir wieder meinen Selbstwert gegeben und dann hat er unsere Ehe wieder zusammengebracht. In einem Eheseminar. Das war aber ein anderes, ein sehr intensiveres Eheseminar. Da unten habe ich sehr viel gelernt. Ich habe gelernt, wie die Klage zu Gott eine befreiende Wirkung hat. Nicht nur, Herr, hilf mir, sondern warum, Herr? Die Klage hat eine tiefe befreiende Wirkung. Und das will die Bibel uns ja sagen. Ich habe gelernt, wie notwendig es ist, dass andere für mich beten, wenn ich nicht mehr beten kann. Dass andere da sind, die für mich beten. Und was ich auch gelernt habe, ist ein Aberglaube. Ein tiefer, starker Aberglaube. Ihr fragt euch sicher, was das ist. Ein Aberglaube. Das erzähle ich euch gleich. Es scheint so zu sein, dass gerade in diesen Leiden und die Verletzungen sich wie eine Tür zu Gott geöffnet haben und mich verändert haben. Und das passiert, wenn wir Krisen haben und sie akzeptieren und sagen, die gehört dazu. Wenn ich das nicht erlebt hätte, dann würde ich jetzt nicht hier stehen, dann wäre ich nicht Pastor geworden. Aber ich habe es erlebt und kann auch dankbar dazu sein, obwohl ich sage immer wieder, ich will das nicht nochmal erleben. Henry Nouwen sagte mal, dort, wo wir verwundet sind, wo wir gebrochen sind, dort sind wir auch aufgebrochen für Gott, damit er hineinwirken kann. Aber Nachfolge ist auch Kampf. Das passiert nicht einfach so. Um das zu leben, um Krisenzeiten durchzustehen und verändert von Gott daraus hervorzukommen, das passiert nicht mit einem Fingerschnippen. Es ist ein Kampf mit uns selbst, mit unserem eigenen Ego. Es ist ein Kampf mit den Vorstellungen, die wir doch eigentlich haben, mit unserem Weltbild, was irgendwie zerbröckelt ist. Und um diesen Kampf zu kämpfen, brauchen wir auch einen Aberglauben. Einen Aberglauben. Und das ist dieser hier. Wenn wir diesen Psalm zu Ende lesen, dann kommt der Vers 6. Von 2 bis 5 ist die Klage. Gott, warum? Und im Vers 6 sagt David, Ich habe auf deine Gnade vertraut. Mein Herz soll frohlocken über deine Rettung. Ich will dem Herrn singen, denn er hat wohlgetan an mir. Ich aber. Dieses Ich aber kommt sehr häufig vor in den Psalmen, gerade wenn geklagt wird. Psalm 88 ist zum Beispiel eine Ausnahme und auch es gibt noch einen anderen, der ohne ein Aber ist, nur Anklage. Aber es ist oft genug, kommt dieses Aber laut und deutlich hervor, auch bei Josef, in der Josefsgeschichte ganz klar, wo er sagt, ihr hattet Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Oder bei Hiob, das ist eine der herausforderndsten Geschichten überhaupt, oder? Der Mann, der alles verloren hatte, weil Gott dem Satan erlaubt hatte, in sein Leben einzugreifen. Für Hiob war diese Abmachung damals ja überhaupt nicht bekannt. Er wusste ja nichts davon. Und zu dieser Zeit lebte man normalerweise nach dem Verständnis, lebe nach Gottes Richtlinien, lebe nach dem, was Gott gesagt hat, und dann wird es dir gut gehen. Das heißt, dass Gott einem, je nachdem, wie man sich verhält, Gutes oder Schlechtes tut. Wenn es dir schlecht geht, dann straft Gott. Aber Hiob war ein rechtschaffender Mann, und zwar so rechtschaffen, dass Gott stolz auf ihn war und gesagt hat, seht euch den Mann an, der ist wirklich stark. Und dann kommt der Satan und hat einen interessanten Gedanken, den er Gott äußert und sagt ihm, der Hiob verhält sich doch bloß so rechtschaffend, weil es ihm gut geht. Wenn du ihm das alles nehmen würdest, dann würde er dich verfluchen, dann würde er dir den Rücken zukehren. Und Gott sagt dann, probier es aus. Probier es mal aus. Und für Hiob beginnt eine furchtbare Zeit des Leidens und des Schmerzes. Und er litt die Qualen des Verlustes von Hab und Gut, vom Tod seiner Kinder und Krankheit und Erniedrigung am eigenen Leib. Für Hiobs Frau war die Sache ziemlich schnell klar, Gott funktioniert nicht. Du bist ein rechtschaffender Mann und das passiert dir. Gott funktioniert nicht. Was willst du mit einem Gott, der nicht funktioniert, das ist überflüssig, den brauchen wir nicht. Aber Gott wollte eigentlich das Bild der Menschen zerstören, dass es ihm nur um die Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften ging und dass daran der Segen hängt. Dass es heißt, tue alles gut und dir wird es immer gut gehen. Er wollte, dass etwas geschieht oder dass etwas verstanden wird, was darüber hinausgeht. Und Hiob sollte das zeigen. Auf diese Aussage seiner Frau sagte Hiob einen dieser berühmten Sätze, haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen? Und in diesem allen versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen. Also Nachfolge ist auch Hingabe. Man gibt sich hin in eine Situation, weil es kein größeres Vertrauen gibt, als in einer Situation Gott festzuhalten, an Gott festzuhalten, in der uns der Glaube scheinbar nichts mehr bringt. Natürlich ist Hiob ein wunderbares Beispiel dafür, durchzuhalten. Aber diese kurze Geschichte und auch diese Sprüche von Hiob, die sind alle in den ersten beiden Kapiteln. Gottes Verhandeln mit Satan, Hiobs Leiden und Verluste und seine Aussprüche über seine Situation. Und dann kommen 40 weitere Kapitel, die von etwas ganz anderem handeln. Natürlich hat Hiob diese tollen Sachen alle gesagt und sie auch so gemeint. Aber trotzdem ist der ganze Rest der Geschichte sein Kampf mit der Situation. Sein Fragen nach dem Warum mit seinen Freunden und auch mit Gott. Und das ist sehr wichtig, ein sehr wichtiges Verhalten von Hiob. Er wendet sich in seinem Leiden nicht von Gott ab, er dreht ihm nicht den Rücken zu, sondern er wendet sich mit seinen Fragen, mit seinen Zweifeln, mit seiner Verzweiflung an Gott hin. Er will angeseilt bleiben, denn er sagt dieses, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und hält sich daran fest. Aber trotzdem klagt er Gott die Ohren voll und fragt dieses, warum? Für seine Freunde ist es auch immer wieder seltsam, du musst irgendwo eine Sünde in deinem Leben haben, sonst würde Gott das nicht tun. Und er sagt, nein, ich weiß von nichts. Das ist ein Kampf. Es ist sein Kampf, damit umzugehen. Und es ist immer auch unser Kampf, in diesen finsteren Tälern. Ich bin überzeugt, dass Petrus da gekämpft hat mit sich selbst, als er da stand und Jesus verleugnet hat, das begriffen hat, bitterlich weinte, dann fängt ein Kampf an. Aber er ist geblieben, er ist bei seinen Freunden geblieben in dieser Jüngerschaftsschar und dann kommt Jesus wieder, auferstanden von den Toten und begegnet diesen Jüngern. Vielleicht ist er innerlich zerrissen. Oh nein, Jesus ist da. was wird er jetzt sagen nach der Verleugnung? Aber gleichzeitig ist auch dieses, ja, Jesus ist da, er ist auferstanden, alles wird wieder gut. Alles das, was er gesagt hat, stimmt. Diese innere Zerrissenheit ist ein Kampf. Wir müssen nur eins verstehen. Wir können Gott unser Herz ausschütten und wir müssen es sogar. Und es sollte nichts zurückgehalten werden, keine Angst, dass Gott damit vielleicht überfordert wäre. Ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass er das aushält. Gott kann mit unseren Zweifeln, mit unserer Wut, mit unseren Enttäuschungen, mit den Ängsten, die wir haben, umgehen. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Wir müssen sie ihm nur hinlegen, wir müssen sie ihm nur bringen. Die Leute hier, wie Hiob, David, Petrus, die zeigen uns ihren tiefen Glauben. Erstens, sie glauben an Gott. Und zweitens, sie glauben, dass Gott ihre Gebete auch wirklich erhört, dass er sie hört. Und drittens, sie glauben, dass sie Gott alles sagen können, was sie in ihrer jeweiligen Situation fühlen. Und Gott sie trotzdem liebt. Rick Warren schrieb mal in seinem Buch Leben mit Vision, vergessen Sie in den finsteren Tälern des Todes nicht, was Gott Ihnen im Licht gesagt hat. Was Gott uns im Licht gesagt hat, ist das, was wir gelernt haben, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir die Verse auswendig lernen oder wenn wir Gemeinschaft haben oder wenn wir zusammen beten. Die Umstände, in denen wir sind, können Gottes Wesen nicht verändern. Er bleibt immer der gleiche. Gottes Gnade und Liebe haben in jeder Situation meines Lebens die gleiche Kraft. Die gleiche Kraft. Das muss ich verstehen. Und jetzt kommen wir zu dem Psalm. Ihr wisst, aus welchem Psalm dieser Vers ist. Den kennt jeder. Die kennen sogar Leute, die nicht an Gott glauben, diesem Psalm. Weil er einfach ein wunderbares Meisterwerk ist, wo die Menschen sagen, boah, das hört sich toll an, das ist auch ermutigend, das hört sich schön an. Ich war in Betzdorf mal im Gespräch mit einem Nachbarn, der nicht gläubig war, und wir kamen im Gespräch über unser Leben auch darauf, dass er sagte, ja, den Psalm 23, den kenne ich und den finde ich so toll, ich wünschte, das könnte ich auch sagen. Ich wünschte, das könnte ich auch so sagen über mein Leben, das wäre echt cool, ich wünschte das. Als ich dann darüber nachdachte, fiel mir aber eins auf. David hat hier keinen Wunsch geäußert, als er den Psalm 23 geschrieben hat. Oder irgendeinen Traum geschildert, den er hätte, den Gott ihm eingegeben hat. Sondern er hat auf sein Leben geguckt, vielleicht nach hinten geguckt und gesagt, das ist mein Leben. Der Herr ist mein Hirte. Das ist mein Leben. Ich gucke nach hinten und sage, das ist kein Wunschtraum, das ist Wirklichkeit. Er hat Gottes Führung in seinem Leben erlebt, wie er Goliath besiegte, wie er zum König wurde, als er fliehen musste, wie er mit Verrat kämpfte und auch mit Versagen. Und Gott ihn wieder zurückgerufen hat auf einen guten Weg. Er sah, wie Gott ihn beschenkte und ihn versorgte. Und eben auch, er sah diese finsteren Täler. Er lässt sie nicht weg, sondern er sagt, ich wanderte auch durch finstere Täler. Das war so. Mein Königtum war nicht einfach so, sondern es war sehr umstritten. Und das bedeutete Kampf, Verfolgung, Verstecken, Leben in Höhlen. Das bedeutete auch, Versagen einzugestehen. Schuld einzugestehen, so große Schuld, dass es ihn ein Kind gekostet hat. Das war schon echt viel. Oder dass ein anderes Kind von ihm ihn verfolgt hat, sein Königtum an sich reißen wollte, Absalom, der gegen seinen Vater gekämpft hat. Aber in all diesen Zeiten wusste er sich von Gott begleitet und hat sich von ihm nicht abgeseilt. Und David war überzeugt, dass solange er im Haus des Herrn lebt, also in seiner Gegenwart ist, dass ihm Güte und Gnade folgen sein Leben lang. Ich verstehe den Wunsch, dies für sein Leben zu wissen. Ich verstehe das, sich das zu wünschen. Aber ich weiß auch, es gibt doch einen Weg, dass dieser Wunsch Wirklichkeit wird, dass man diesem Psalm tatsächlich leben kann. Jesus sagt uns, ich bin der gute Hirte. Das habt ihr in Johannes 10 gelesen, auch eine Hausaufgabe von euch gewesen. Ich bin der gute Hirte und ein guter Hirte gibt sein Leben für die Schafe. Jesus lädt uns ein, ihm nachzufolgen. Das bedeutet, ihm zu vertrauen und unser Leben unter seine Führung zu stellen. Und das tun wir, indem wir erkennen, was uns von Gott trennt und es im Vertrauen auf Vergebung durch Jesu Tod und Auferstehung an Gott abgeben. Das ist das Evangelium. Das ist die gute Nachricht. Jesus, der gute Hirte, hat sein Leben gegeben für uns, damit wir in einer Beziehung zum Vater leben können, in einem Heil sein dürfen. Menschen, die ihm folgen, werden zu Kindern Gottes. Ihnen gelten die Verheißungen des Evangeliums und des ewigen Lebens. Unser Leben ist in Gottes Hand. Das bedeutet das. Also Psalm 23 ist kein Wunschbild oder eine Träumerei, sondern der Blick Davids auf sein Leben an Gottes Seite. Und das geht nur, wenn ich Jesus nachfolge, dass ich das leben kann, dass ich das selbst erlebe. Ich möchte euch jetzt einladen, dass wir den Psalm 23 zusammen beten, dass wir ihn auf uns wirken lassen, dass wir ihn zusammen beten. Wir erheben uns dazu und das Gebet steht da vorne. Oh. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele, er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Und ich kehre zurück ins Haus des Herrn lebenslang. Amen. Ihr dürft euch setzen. Ich habe dieses Mal keine Hausaufgabenzettel vorbereitet, aber ich habe eine Hausaufgabe für euch. Den Psalm 23 auswendig lernen. Den ganzen Psalm, das beinhaltet den Vers da sowieso. Aber eure Lieblingsübersetzung der Bibel, nehmt sie und lernt diesen Psalm auswendig. Geht ihn durch. Vers für Vers und betet darum, dass ihr ihn leben könnt. Bittet um Gottes Hilfe, um Jesu Hilfe, dass dieser Vers in eurem Leben Wirklichkeit wird und ihr irgendwann zurückblicken könnt und sagen könnt, der Herr ist mein Hirte.